Er nimmt es ja schon genau, der Apostel Johannes, der uns diesen Bericht aufgeschrieben hat. Zum dritten Mal hat sich Jesus nach seiner Auferstehung gezeigt. Dabei lässt er die Begegnung mit Maria Magdalena am offenen Grab weg, weil es die Begegnung mit einer Frau war. Aber danach hat er sich ja hinter verschlossenen Türen den zweifelnden Jüngern gezeigt und dann dem besonders zweifelnden Thomas eine Woche nach Ostern. Und nun berichtet er von einer Begegnung etwas später in Galiläa. Ein Teil der Jünger, 7 an der Zahl, ist dorthin zurückgekehrt. Warum? Weil Jesus gesagt hat, er wird ihnen in Galiläa begegnen. Hofften sie wieder, so wie damals, als er sie berufen hat, am See Genezareth eine Begegnung mit ihnen zu haben? Oder wollten sie einfach zur Familie zurück? Der Bericht strahlt sah am Anfang wenig Zuversicht aus, er ist sehr nüchtern. Auf alle Fälle war nun wieder Arbeit an der Reihe. Sie scheinen, so hat man den Eindruck, die Zeit mit Jesus, diese 3 Jahre, fast zu verdrängen. Von Karfreitag und Ostern ist da zunächst gar nicht die Rede. Beruf ist wieder dran, eben Alltag, Brötchen verdienen. Ostern, das war einmal. Ich will gar nicht viel, keinen großen Sprung machen in unser Leben, aber ich erinnere mich an manche Freizeit, an manchen bewegenden Tiefgottesdienst, an großartige Jugendtreffen, an besondere Gebetserhörungen. Und wie schnell waren sie im Alltag wieder vergessen? Dann war Pflicht dran. Und das gibt es auch bei einem Pfarrer. Aber es kommt ja noch viel schlimmer. Wenn das auch ein normaler, einigermaßen brauchbarer Alltag wäre, man braucht da schließlich auch Essen und ein Einkommen, aber das Schlimme ist ja, auch der Alltag misslingt. Das Netz bleibt leer, absoluter Tiefpunkt, schwarze Nacht. Kein Fisch im Netz. Arbeit vergeblich. Nichts mehr funktioniert. Auch da möchte ich nicht viel erinnern. Schwarze Nächte, wer kennt sie nicht? Erfolglosigkeit im Beruf, der Beziehungswirrwarr im Herzen, der Rückfall in eine Abhängigkeit. Oder, um aus von meinem früheren Beruf zu erzählen, die Enttäuschung, dass ein gut vorbereitetes Event doch so wenige gelockt hat. Die Enttäuschung, dass trotz einem tollen Konfi-Camp dann wenige Konfirmanden später in Kontakt mit der jungen Gemeinde geblieben sind. Sie haben ganz andere, aber ich denke, jeder hat solche Erfahrungen wie da die Jünger am See Genezareth oder See Tiberias, wie es in unserem Text heißt. Und dann dieser Satz, den ich schon unterstrichen habe. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Wie lange schon? Erst am Morgen? Da hat man ihn gesehen. Vielleicht stand er schon lange da. Ich bin überzeugt, dass der Auferstandene alle Tage und alle Nächte auf mich wartet. Dass er immer da ist. Auch wenn es bei mir Nacht ist und ich ihn nicht sehe. Er steht nicht erst am Ufer, wenn die Sonne aufgeht. Aber bei Licht wird er wahrnehmbar. Und dann dieser peinliche Satz, habt ihr nichts zu essen? Da deckt er doch ihr Elend auf. Der weiß es doch auch, dass alles umsonst war. Sie wissen nicht, wovon sie leben sollen. Es ging ja nicht nur um das tägliche Brot, sondern es ging ja um den Verdienst. Sie wollten ja so viel fangen, dass sie verkaufen können. Und das müssen sie zugeben bei diesem Jesus, von dem sie schon Brot des Lebens bekommen haben, mit dem sie wunderbare Brot- und Fischvermehrung erlebt haben. Und nun haben sie nach der Auferstehung kein einziges Brot, keinen Fisch. Trotz der Auferstehung hungrig wie eh und je. Trotz großartigen Erlebnissen mit Jesus innerlich leer und ausgebrannt. Aber ich bin, obwohl es menschlich gesehen peinlich ist, so dankbar für diesen Satz. Habt ihr nichts zu essen? Jesus macht Mut, Leere zuzugeben, Ohnmacht zu bekennen. Ihm zu sagen, ich sehne mich nach Frieden, ich sehne mich nach Sinn in meinem Leben. Wir dürfen mit unseren Erfahrungen der Dunkelheit zu Jesus kommen. Er wartet darauf, dass wir ehrlich sind, persönlich, als Gemeinde. Wir dürfen ihm sagen, dass es so schwierig ist, mit unseren Nachbarn ins Gespräch über Jesus zu kommen, so schwierig ist, in seinen Fußstapfen zu wandeln, seinem Vorbild nachzugehen, lieben, vergeben, sich korrigieren zu lassen. Klar, das gehört alles zu einem Christen, aber es ist doch sehr schwierig. Jesus provoziert Ehrlichkeit. Aber dabei bleibt es ja nicht. Jetzt wird er aktiv. Er fordert zu einem zweiten Versuch auf, das Netz auszuwerfen. Und jetzt bestimmt er die Tageszeit, auf welcher Seite sie es aufwerfen sollen. Seither haben die Jünger gesagt, wir haben die und die Erfahrung, das und das. So erreichen wir unser Ziel, viele Fische zu fangen. Und jetzt schauen sie auf Jesus. Er dirigiert richtig die Szene, er befiehlt. Und jetzt, als sie dann Erfolg haben, als sie viele Fische fangen, der erkennt der Lieblingsjünger Johannes, es ist der Herr. Wie hat er das gemerkt? Ich denke, letztlich war es Gottes Geist. Aber Gottes Geist hat Verschiedenes benutzt. Diese Teilnahme Jesu an ihrer Not, seine Nähe, aber die auch Ermutigung, wagt es doch noch einmal, und seine Autorität, fahrt hinaus. Ich denke, das hat der Heilige Geist benutzt, damit Johannes erkennt, es ist Jesus. Und dieser Jesus sorgt für ein volles Netz. Und Petrus, wie er so ist, kann es jetzt nicht erwarten, zu Jesus zu kommen. Er schwimmt voraus und weist den anderen den Weg zu Jesus. Haben ihm die anderen folgen müssen? Hätten sie nicht sagen können, ein volles Netz, jetzt fahren wir in eine andere Richtung. Und dann würden die Fische verkauft. Lass doch den Petrus mal wieder seinen Alleingang machen. Die Beute hätte auch noch verloren gegangen können. Aber Petrus will den Weg zu Jesus zeigen. Zu ihm sollen auch die anderen mit dem vollen Netz kommen. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Fast jeder hier, ist irgendwo Mitarbeiter. Wir können so viel mit Jesus gestalten. Wir können Freunden, Nachbarn, Kollegen, jungen und älteren Menschen zeigen, wo Jesus zu finden ist. Wir können sozusagen bis 100 Meter vor ihm sie zu Jesus bringen. Wir können ihm von Jesus erzählen, von unseren guten Erfahrungen mit der Bibel. Wir können über Probleme mit ihnen reden und dabei zeigen, was diese Probleme mit Gott zu tun haben. Aber letztlich müssen sie eigene Schritte gehen und sich entscheiden. Wir können vorausschwimmen und hoffen, dass andere nachkommen und Jesus begegnen. Und die tun's und die sind überwältigt. Der Auferstandene hat eine Mahlzeit für sie am Ufer vorbereitet. Geröstetes Brot und gegrillter Fisch, da läuft das Wasser im Munde zusammen, das Kohlefeuer wärmt auch noch nach der durchwachten Nacht. Jetzt wird die Osterfreude wieder lebendig. Jesus sättigt sie. Sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Während die Nacht schwarz war, das Netz leer blieb, stand er schon längst am Ufer, um sie zu empfangen, um ihnen Gutes zu tun, um sie zu sättigen. Und nicht genug damit. Eigentlich braucht er da diese Fische gar nicht. Er nimmt sie aber an, er nimmt sie empfang. Jesus braucht uns nicht, um sein Reich zu und seine Gemeinde zu bauen. Aber er möchte uns dabei haben. Er gibt uns eine Chance, in seinen Auftrag hineinzuwachsen. Ich war ja noch nie Bläser, aber ich musste dran denken, weil ich das immer wieder erlebt habe, dass ein Posaunenchor ein Wochenende hatte Und da waren Jungbläser dabei und die durften beim Konzert anschließend dann mitspielen. Sie wurden mitgerissen und mit hineingenommen, obwohl das Konzert vielleicht auch ohne sie gegangen wäre. Und so nimmt Jesus die Jünger mit hinein in seinen weltweiten, in einen großen, einzigartigen Auftrag. Und das wird jetzt gegen Ende dieses Textes deutlich. Dem Evangelisten Johannes liegt offensichtlich arg viel daran, dass es genau 153 Fische waren. Viele Ausleger schreiben, dass das die Zahl der damals bekannten Nationen dieser Welt war. Kann ich natürlich nicht kontrollieren. Aber deutlich wird, die Jünger werden aufgefordert, was Matthäus in seinem Missionsbefehl am Ende seines Evangeliums sagt, dass sie aller Welt das Evangelium bringen sollen. Dass sie diese Erfahrungen mit dem Auferstandenen, mit Jesus, allen Menschen bezeugen sollen. Und Jesus verheißt ihnen, und wenn die Aufgabe übergroß scheint, das Netz wird nicht zerreißen. Und auch wenn ihr gelegentlich mal wieder Probleme miteinander habt, ich werde dafür sorgen, dass ihr beieinander bleibt. In der Apostelgeschichte wird das sehr deutlich. Ich habe diesen Bericht natürlich schon öfters in meinem Leben gelesen. Ja, und habe das zur Kenntnis genommen, 153, alle Völker. Und habe gedacht, jetzt sollte ich mich doch einmal gründlicher damit beschäftigen. Ich denke, Sie haben alle dieses Blatt erhalten, den ich nur diesen einen Vers notiert habe, mit der Zahl 153, Vers 11. Warum steht hier 153? Ich lese Ihnen nicht das ganze Blatt vor, das können Sie zu Hause in Ruhe studieren. Aber ein paar wichtige Dinge habe ich auch bewusst nicht an die Leinwand geworfen, sondern hier fett gedruckt. Ich denke, so ist es leichter aufzunehmen. Offensichtlich war diese Zahl wichtig. 153 ist die Summe von 144 und 9. Und 144 ist 12. 12 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Die Zahl Israels, der 12 Stämme, die Zahl der Jünger. Und 9 ist eine Zahl, die mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Die Frucht, die neunfache Frucht des Geistes, 9 spezielle Gaben werden genannt. Wenn die Jünger sich von Gottes Geist leiten lassen, dann werden sie den Auftrag Jesu, seine Zeugen des Auferstandenen zu sein, erfüllen. Da habe ich links einen Strich noch gezogen. Diese Zahl zeigt den Jüngern, dass wenn sie in der Kraft des Geistes Jesu ihn bezeugen, wenn Petrus wieder seinen Menschenfischerberuf aufnimmt, dass sie dann diese Gemeinde sammeln und sie schaffen das, diese unlösbar zu scheinende Aufgabe. Das Netz wird nichts zerreißen. Wie gesagt, in der Apostelgeschichte beginnt es dann an Pfingsten. Die Ergänzung lässt sich zu Hause. Noch interessant, das Wort Fische hat einen Zahlenwert. Jetzt muss ich noch etwas dazu sagen. Im Hebräischen und Griechischen gibt es kein Wort für 1, 2, 3, 4, sondern A ist 1, wird man im Deutsch sagen, B ist 2, C ist 3, also Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter, Hebräischen Aleph, Bet, Gimel, Dalet, das ist 1, 2, 3. Und deswegen kann man von jedem Wort einen Zahlenwert feststellen. Das Wort Fische hat den Zahlenwert 153, ebenso das Wort Netz, 8 mal 153 und das Wort Brote 7 mal 153. 7, die Zahl der Vollkommenheit, 7 Tage hat die Woche. Und am achten Tag ist Jesus auferstanden. Da hat etwas ganz Neues begonnen. Am achten Tag hat schon im Alten Testament das Leben begonnen. 7 Tage hat Gott die Welt geschaffen, am 7. 6 Tage am 7. geruht und am achten Tage hat Adam und Eva begonnen, im Paradies zu leben. Der achte Tag, ein Neuanfang. Jetzt beginnt etwas Neues. Jesus ist auferstanden und er sendet seinen Geist. Und jetzt beginnt er seine Gemeinde zu bauen. Jetzt beginnt er zu arbeiten im Blick auf seine Wiederkunft durch und mit uns. Ja, waren es wirklich 153 Fische? Einen Fisch hatte Jesus schon auf dem Feuer liegen. 154, 7 mal 22. 22, die Zahl für Trauer, Leiden und Opfer. 7, wie gesagt, Vollkommenheit. sieben Schöpfungstage, Passafest, sieben Stufen der Erniedrigung Jesu. Der 154. Fisch erinnert daran, dass Jesus alles getan hat. Vollkommenes Opfer. In seiner Kraft, wenn er gestorben und auferstanden ist, können wir diesen Auftrag anzunehmen, hinzugehen und von ihm bezeugen. Das ist noch viel wichtiger, sein Opfer. Brot des Himmels, Brot des Lebens, als unser, das natürliche Brot. Merken Sie, dass Gottes Geist bei der Abfassung der Bibel gewirkt hat? Und so wie im Leben der Jünger und im Leben Jesu nicht Zufall war, was diese Zahlen verdeutlichen, so ist auch in unserem Leben nichts Zufall. Gott hat eine bestimmte Absicht mit uns, auch in den Kleinigkeiten. Und ich habe schon auf die Apostelgeschichte mehrfach hingewiesen, es ist so wahr geworden, was Jesus in diesen Zahlen angedeutet hat, mit dieser Zahl 153. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir brauchen Jesus und er steht am Ufer und wartet uns mit Stein seiner Stärkung. Er sättigt uns reich, wenn wir im Gebet, beim Lesen der Bibel, in der Gemeinschaft mit anderen Christen verbunden sind. Auch wenn es noch manchmal dunkel ist in unserem Leben, das Grab Jesu bleibt leer. Jesus steht am Ufer. Er sättigt uns und er hat einen Auftrag und er wird mit diesem großen Auftrag mit uns ans Ziel kommen. Ich habe am Anfang gesagt, dieses Wort, da stand Jesus, als es morgen war, stand Jesus am Ufer, begleitet mich schon sehr lange. Es hat sich mir eingeprägt in jüngeren Jahren. Ich hatte schon als Jugendlicher, dann als junger Mann und auch in den ersten Jahren, als ich meine Frau kennenlernte, wir heiraten, erster Sohn geboren wurde, viele Bücher von Walter Tropisch gelesen, der mit seiner Frau da eine große Eheberatung aufgebaut hat, besonders in Afrika. Ich liebte ein Mädchen, war damals ein gern gelesenes Buch. Und dann erreichte uns 1979, also unser ältester Sohn war gerade 2 Jahre alt, ich 35, die Nachricht, dass Walter Tropisch mit 56 Jahren gestorben ist. Und über seine Todesansage stand dieses Wort, da es morgen war, stand Jesus am Ufer. Seine Frau hat noch viele Jahre gelebt, ist sehr alt geworden, hat auch ein zweites Mal geheiratet, denn auch nicht nur die alten Bücher mit Freude Frau sein sind oft aufgelegt worden, sie hat dann auch über das Älterwerden, Reiferwerden, Alleinsein hilfreiche Bücher geschrieben, die jetzt für mich interessanter sind. Ich habe dieses Wort dann zeitweise auch vergessen, aber in den letzten Jahren ist es mir wieder neu in den Blickfeld getreten. Da es morgen war, stand Jesus am Ufer. So sterben zu können einmal, der Gewissheit, Jesus wartet auf mich, das möchte ich. Aber bei der Vorbereitung ist mir ebenso wichtig geworden. So darf ich jeden neuen Tag erleben. Jede Anfrage, die auf mich zukommt, jeden neuen Lebensabschnitt, es gibt ja nicht nur die großen Lebensabschnitte, sondern auch immer wieder kleine neue Lebensabschnitte, die darf ich so erleben. Am Morgen steht Jesus am Ufer. Und bei der Vorbereitung habe ich dann noch entdeckt, dass in Bertelsdorf bei Herrnhut ein Gedenkstein steht. Kein Grabstein, sondern ein Gedenkstein an einen Weggefährten von Graf von Zinzendorf, dem Pfarrer Andreas Rothe. Und da steht auch drauf dieses Wort, da es morgen war, stand Jesus am Ufer. Wir haben alle das Ufer der Ewigkeit noch nicht erreicht. Aber wir dürfen wissen, dem gehen wir entgegen. Und Jesus steht jetzt schon, jeden Tag, am Morgen am Ufer und sättigt uns reich, hat einen Auftrag und geht voran. Das gibt unserem Leben ein Fundament. Ich habe nun den Grund gefunden, dieses Lied stammt von diesem Pfarrer Andreas Rothe, dessen Gedenkstein da steht. Da es morgen war, stand Jesus am Ufer. Wir singen zunächst die Strophen 1 bis 5 unter der Nummer 154.